In der heutigen Folge spricht Hedwig Rosso über das Herz ihres Sohnes.
Ich muss sagen, nach allen Jahren als Missionarin in Afrika, ich glaube, die höchste Berufung ist es, eine Mutter zu sein. Und ich liebe diese Berufung, aber sie ist auch einfach die schmerzhafteste und die schwerste, mit den meisten schlaflosen Nächten und Tränen und Kämpfen. Und trotzdem, der Schmerz, mein Kind zu verlieren und nicht verlieren zu wollen, das war mein Problem. Ich hatte das Gefühl, Gott sagte mir immer wieder, Hedi, lass los. Dein Krampf wird dein Kind nicht retten. Ich bin Hedi und wuchs als Flüchtlingsenkelkind in Paraguay auf. Ich habe es miterlebt, wie eine verletzte Gesellschaft, also traumatisierte Gesellschaft durch den Zweiten Weltkrieg und elendig arm in einem fernen Land eine neue Heimat gegründet hat und daraus eine starke, ganz tolle Gemeinschaften gegründet. Da bin ich aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Meine absolute Leidenschaft ist zu sehen, wie aus Asche Schönheit, aus Trauer Freude, aus Elend und Verletzungen Heilung geschieht. Ich habe es selber erlebt. Meine Großeltern, die nach Paraguay kamen, haben, besonders der Großvater hat mit viel Bitterkeit gelebt und meine Mutter hat manches davon geerbt und ich dann natürlich als dritte Generation auch. Einfach unverarbeitete Lebenssituationen, die sich nicht von alleine lösen lassen. Als ich 17 war, damals schon so verzweifelt auf der Suche nach Liebe. Liebe fand ich in dieser Atmosphäre von, also eine religiöse Gemeinschaft, eine fromme Gemeinschaft, wo man jeden Sonntag zur Kirche geht, aber zu Hause läuft's, naja, so holprig, wie es dann in einer bei uns achtköpfigen Familie geht. Irgendwie kamen die zwei Welten nicht gut zusammen, die Welt der Kirche und die Welt des Alltags. Und ich sehnte mich nach dieser Harmonie, wo Kirche auch Alltag wird, wo Gott mitten im Alltag sein würde, wo vielleicht Leben verändert werden. Ich merkte es an mir selbst, dass ich war super fromm, sogar noch frommer als die meisten anderen. Aber innerlich trug ich eine Bitterkeit und eine Verletzung und einen Minderwertigkeitskomplex und jagte mich selbst dann in Magersucht hinein. Alles das auf der Suche nach Liebe. Und mit 17 habe ich etwas ganz Besonderes erlebt. Etwas, was mehr war als Kirche und Frömmigkeit. Ich habe gefastet und gebetet, weil ich gelesen habe, dass das die ersten Christen gemacht haben. Dachte ich, naja, das ist das Letzte, vielleicht hilft das. Und tatsächlich hat Jesus zu mir gesprochen. Keine lange Reden. Er hat nur gesagt, Hedi, ich liebe dich. Das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und in sehr wunderbarer Weise hat Jesus nicht Legalismus und nicht all meinen Krampf und Kampf, sondern seine Liebe hat mich verändert und hat mich freigemacht von Magersucht und von einem sehr komplexen kleinen Mädchen. Und da begann diese Leidenschaft, die Leidenschaft, dass Menschen das erleben würden. Das Erleben, was mehr ist als nur ein Buch oder ein Buchstabe oder eine Norm oder eine Form, das so lebendig ist und das verändert, nämlich Gottes Liebe. Das hat mich schlussendlich sogar nach Afrika gebracht, wo ich sehr viel erlebt habe, vor allen Dingen auch meine eigene Machtlosigkeit, ganz besonders in einer Zeit, wo mein erster Mann gestorben ist, in meinen Armen auf brutale Weise. Damals war ich schwanger. und es eine Zeit gab, wo ich merkte, wow, das hatte ich jetzt doch nicht erwartet. Von Liebe. Und ich merkte, dass ich auf eine andere Weise wieder angefangen hatte, das Leben zu kontrollieren. Als junges Mädchen hatte ich das Leben kontrolliert, indem ich mich und meinen Körper durch Magersucht, durch Perfektionismus damit in Kontrolle hatte, in einer gewissen Weise. Gott hatte mich davon frei gemacht. Jetzt aber hatte ich das Gefühl, ich verliere das eine, das mir so lieb ist, mein Mann. Ich werde ein Kind zur Welt bringen ohne Papa. Die Welt und mein eigenes Leben ist so unideal. Es gibt Dinge, die ich nicht mehr erfüllen kann. Ich werde nie diesem Kind alles schenken können, was dieses Kind braucht. Und meine große Leidenschaft war doch, diese Welt etwas schöner zu machen. Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer, die Wüste, die wieder blüht. Das war doch mein Lebensmotto. Das wissen wir, dass es sogar Teil von Jesu Auftrag ist oder seine Berufung. Was er gemacht hat, ich merkte, das schaffe ich nicht. Ich bin zerbrochen. Und vor allen Dingen, ich kann vielleicht heilen als erwachsene Frau, aber ich kann meiner Tochter nicht geben, was sie braucht. Ich kann ihr nicht den Papa schenken, der ja im Himmel ist. Nach einer sehr wertvollen Zeit der Trauer mit Kleinkind, Shekina, und einfach auch eine Zeit der Geborgenheit in meiner alten Gemeinschaft, in der mennonitischen Gemeinschaft in Paraguay, bin ich zurück nach Afrika gezogen und lebte unter dem Volk, aus dem eigentlich die Mörder meines ersten Mannes kamen. Während ich da und später in Sudan lebte, lernte ich eine wunderbare deutsche Ärztefamilie kennen. Ich befreundete mich ganz doll mit der Frau Constanze und unsere Kinder spielten sehr gern zusammen. Später, als die Familie schon wieder zurück in Deutschland war und sie an Krebs erkrankte, und zwar im Endstadium, bat sie mich zu kommen und sie und ihre Familie zu besuchen. Während dieses Besuchs in Deutschland bat mich Constanze in überschaubarer Zeit, ihren Mann, der bald Witwer sein würde, zu heiraten und ihre 4 kleine Kinder zu adoptieren. Als sie heimging und bald danach, haben Matthias und ich auch wirklich gespürt, dass Gott uns zusammenführte. Es war eine Ehe aus Liebe zu unseren Kindern und aus Liebe zu dieser Familie, die heil werden sollte. Daraus ist später auch tatsächlich Liebe gewachsen zwischen uns Zweien, wofür wir sehr dankbar sind. Und ein sehr, sehr turbulentes, lebendiges Familienleben begann. Damit wuchs jetzt diese Verantwortung für 5 Kinder inzwischen. 5 Kinder, die alle Mama oder Papa vermissen. Und diese leidenschaftliche Frau, die ich bin und war, diese Missionarin in Afrika, die in vielen Ländern, sagen wir mal kurz, Großes getan hat. Ich stehe vor meinen eigenen 5 Kindern und weiß, dass ich ihnen nicht schenken kann, was ich so gerne möchte, nämlich eine heile Welt. Vielleicht geht es manchen Müttern genauso. Und ich habe alles gegeben, was ich hatte. Ich hatte Gott seit Jahren gebeten, mir Liebe zu schenken. Und diese Liebe, die war gewachsen. Ich habe unter einem Volk gearbeitet. Ich bin vor Kriegsherren gestanden. Ich habe die Ärmsten der Armen. Ich bin in Flüchtlingslagern gewesen, habe da gelebt. Ich habe gemerkt, dass Gott mir wirklich viel Liebe für diese krassesten Situationen gegeben hat. Und ich habe gemerkt, dass Liebe das Größte ist, was er ist, wer er ist und was er in uns hineingießt. Aber ich fühlte mich immer wieder jetzt als Mutter, was mir nie vor Kriegsherren passiert war. Jetzt als Mutter stehe ich vor meinen Kindern, die ich ins Herz geschlossen habe, die ich so liebe. Und ich kann ihnen nicht geben, was sie brauchen. Sie sehnen sich nach Papa oder nach der Mama, die nicht mehr da sind. Ich versuche, die beste Zweitmutter zu sein. Ich versuche, sogar alle Sprachen der Liebe kennenzulernen. Wenn man 5 Kinder hat, muss man schon noch jede Menge Sprachen kennenlernen. Für einen ist es eher dieses Wresteln. Für den anderen sind es tiefe Gespräche. Für den anderen ist es Kuscheln. Jede Menge von Kuscheln. Für den einen ist es einfach nur still sein und so weiter. Und ich wurde fast, ich schätze mal, ich wurde ein Experte der vielen Sprachen der Liebe. Und trotzdem war es nicht genug. Es scheint, dass Kinder, die einmal verletzt sind, so ein tiefes Loch in sich tragen, das nicht menschlich gefüllt werden kann. Und das bringt mich zu einem Punkt, über den ich überhaupt nicht stolz bin. Hier geht es jetzt ganz besonders um ein Kind. Ich merkte bei den anderen Kindern, die Herzen öffnen sich. Sie fangen an, Liebe zu empfangen, auch wenn es nicht die ideale eigene Mutter ist. Es geschieht Heilung in der Familie, Frieden kehrt ein. Aber bei diesem einen Kind war es nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, dass das Kind einfach vielleicht so eine Wut entwickelt hat. Vielleicht gegen Gott, vielleicht gegen die eigene Mutter, die viel zu früh gestorben war. Vielleicht auch gegen mich, schätze ich mal ganz bestimmt, weil ich eigentlich nicht da sein sollte. Die Mama sollte da sein, nicht diese Hedi. Und ich habe so gemerkt, dass mein großes Herz einfach nicht reicht. Dass ich anfange zu kontrollieren. Ich versuche mit aller Gewalt sein Herz zu gewinnen. Und als das Kind abrutscht in Wege, die nicht gesund sind, zum Beispiel Computerspiele, versuche ich ihn zurückzuholen. Und zwar mit all meiner Kraft, mit all meinem, natürlich nicht mit physischer Gewalt, aber unsere Worte haben schon auch jede Menge Macht. Und die wurden schlussendlich immer kontrollierender. Ich habe gemerkt, je mehr ich versuche, ihn zu retten, je mehr verliere ich ihn aber auch. Und er rutscht mir einfach davon. Je mehr kontrollierender ich werde, je mehr Rücken- und Kopfschmerzen und Nackenschmerzen bekam ich. Schlussendlich hatte ich so viele Schmerzen, weil man, also ich stelle mir vor, dass sich manch eine Mutter und ich einfach so viel Druck auf sich selbst ausübt und so unbedingt die Aufgabe vernünftig und gründlich erfüllen möchte. Ich muss sagen, auch nach allen Jahren als Missionarin in Afrika, ich glaube, die höchste Berufung ist es, eine Mutter zu sein. Und ich liebe diese Berufung, aber sie ist auch einfach die schmerzhafteste und die schwerste, mit den meisten schlaflosen Nächten und Tränen und Kämpfen und Diskussionen, Debatten und so weiter. Und trotzdem, der Schmerz, mein Kind zu verlieren und nicht verlieren zu wollen, das war mein Problem. Ich hatte das Gefühl, Gott sagte mir immer wieder, Hedi, lass los, dein Krampf wird dein Kind nicht retten. Okay, ich versuch's. Und am nächsten Tag wieder, ich kämpf um dich, ich lass dich nicht los, du bist mein. Und Gott wieder sagt, nein, er ist nicht dein, er ist mein, ich werde ihn retten. Der Kampf war lang. Ich muss sagen, meine Schmerzen waren über etwa 2 Jahren so groß, dass ich, Gott sei Dank wohnen wir nahe am See, ich bin jeden Morgen in den See gesprungen und habe geschwommen, sogar in der eisigsten Kälte im Winter, weil diese Kälte die Schmerzen etwas betäubte. Und ich konnte nicht glauben, wo ich gelandet war. Ich konnte nicht glauben, dass ich jemanden nicht retten kann. Ich wollte doch die ganzen Nationen retten. Wieso kann ich mein Kind nicht retten? Und es kam endlich der Moment. Es war übrigens über ein Zoom-Treffen. Eine Freundin aus USA ruft mich an und lädt mich ein, mit ihr über Zoom zu beten. Und wir beten und ich sage, meine liebe Freundin, du kennst mich aus anderen Verhältnissen, als ich noch diese tolle, tolle Missionarin war. Ich bin eine zerbrochene Mutter. Ja, du darfst für mich beten. Und sie hat im Gebet in Autorität ausgesprochen, dass dieser Krampf, diese Kontrolle, manipulative Art, wie wir irgendwie ineinander geraten waren und nicht mehr auseinander kamen, mein Sohn und ich, sie hat im Namen Jesu gebetet und plötzlich hat Jesus diesen Krampf gelöst. Das war ganz klar und sichtbar. Am nächsten Morgen konnte ich über die Witze meines Sohnes lachen. Ich konnte ihm in die Augen schauen und ich fand plötzlich, als ob Jesus mir wieder zeigte, wer er ist. Nicht nur die Lasten, mit denen er im Moment zu kämpfen hat, sondern wer er ist. Und ich konnte ihn einfach nur wieder segnen, ohne dieses kämpferische Gebet zu haben, sondern ihn segnen. Und ja, auch im Gebet den Kampf auszufechten. Nicht von Kind zu Mutter, sondern im Gebet. Eine gestresste Mama kann schon noch ganz, ganz unangenehm sein, muss man sagen. Wo ich endlich wieder locker werden konnte. Die Last war abgewälzt, obwohl wir noch mittendrin steckten. Wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr müde und beladen seid, ich will euch erquicken. Er tut's tatsächlich. Und er zerbricht Ketten, er öffnet Kerkertüren, er öffnet Menschenherzen. Er gießt eine Liebe aus, die viel, viel stärker ist als alles, was wir menschlich produzieren. Und ich bin Gott so dankbar, dass er ihn und meine Kinder zu sich zieht, auf eine Weise, die viel natürlicher und viel schöner ist als der Krampf einer Mutter. Ich habe das große Privileg, sie jetzt durch die Teenagerjahre zu begleiten, aber nicht mehr so wie ein kleines Kind zu führen und zu... Es ist mehr Gottesarbeit geworden und ich darf im Hintergrund stehen und fürbittend für sie einstehen. Ich bin Gott dankbar für diese Erfahrung und immer wieder, wie es durch mein Leben geht, die Kontrolle abgeben darf und immer wieder merken, Kontrolle ist so zerstörerisch. Manipulation, Kontrolle, Einschüchterung, es ist so zerstörerisch, es ist so gegen Gott. Und wenn man Jesus selbst beobachtet, sogar wenn er Menschen in die Nachfolge führt, ist es nicht ein Zwang und ein Krampf, sondern einfach eine Einladung, ihm zu folgen. Ich möchte ihm so gern ähnlicher werden, dem Gott der Liebe.